Hallo, Rebecca Piron hier. Vor der neuesten Ausgabe der ungewöhnlichsten Fraktionsgemeinschaft Deutschlands hier noch ein Tipp in eigener Sache.
Das Klassentreffen mit rund 2500 Entscheidern aus den Städten und Gemeinden in ganz Deutschland findet in diesem Jahr am 27. und 28. August statt.
Dann öffnen nämlich wieder unsere Messehallen in Göttingen. 140 Aussteller aus 39 Branchen sind dabei in der futuristischen Lokhalle Göttingen.
Der Eintritt zum Klassentreffen, der ist natürlich kostenfrei, aber Sie sollten schnell sein, denn wenn die Halle voll ist, ja, dann ist die Halle voll.
Anmelden jetzt unter www.messe-kommunal.de.
Wir sehen uns am 27. und 28. August beim Klassentreffen in Göttingen. Herzlich willkommen zur ungewöhnlichsten Fraktionsgemeinschaft Deutschlands. Power Stadt statt Wackelkontakt heißt es in dieser Ausgabe. Wir starten in wenigen Sekunden. Vorher der Hinweis unseres Sponsors, der diesen Podcast möglich macht.
Ihre Zeit ist zu wertvoll für veraltete Prozesse. Mit Meistertask wird die öffentliche Verwaltung digital. Ganz einfach, ganz unkompliziert.
Hallo, Christian Erdmaziewski hier. Willkommen zur ungewöhnlichsten Fraktionsgemeinschaft Deutschlands. Es wird energetisch in den nächsten drei Ausgaben. Da laufen wir auf mindestens 8000 Ampere. Ja, der Grund ist einfach. Pünktlich zur wärmeren Jahreszeit sprechen wir über Sonne und Wind und vieles mehr, denn es heißt Power Stadt statt Wackelkontakt. So meistern Kommunen die Energiewende. Eine garantiert aufgeladene Diskussion und Ihre Batterie steht sowieso wieder bei 100%. Unsere Powerbank, Rebecca Piron, ich grüße dich.
So bin ich noch nie angekündigt worden. Hallo Christian.
Guten Morgen.
Ja, ich glaube, da haben wir uns jetzt schon wieder ein richtiges Brett von einem Thema ausgesucht. Da werden wir eine ganze Menge zu besprechen haben, die nächsten Ausgaben. Aber vielleicht fangen wir mal ganz vorne an. Warum brauchen wir eigentlich eine Energiewende?
Nur sagen wir mal so, Standby-Modus können wir uns nicht mehr leisten. Nein, im Ernst. Ich stelle mal fest, wir haben den teuersten Strom der Welt. Vieles davon ist hausgemacht. Also heißt es Hausaufgaben machen, zu Hause anfangen. Und das heißt eben immer direkt vor Ort in den Kommunen. Weil ich sag mal auch da wieder ähnlich wie so ein Batteriespeicher. Ne? Meist klein, aber wir bringen eben Großes zum Laufen. Und was ich daran reizvoll finde, ist eben das Städte und Gemeinden bei der Energie eben ihr eigener Chef werden können. Also keine Abhängigkeit von russischem Gas, arabischem Öl oder rauchenden Schloten alter Kohlekraftwerke. Ich meine, Rebecca, da ist der Funke übergesprungen, oder?
Ganz bestimmt, bei mir schon. Ich denke, das ist auch wirklich eins der Hauptargumente, nicht nur für die Kommunen, sondern eigentlich für uns alle. Was ich auch nicht von der Hand zu weisen finde, ist, dass die Energiewende ein wichtiger Baustein für unseren Klimaschutz ist. Wenn wir die Energiegewinnung ohne Treibhausgase hinbekommen würden, würden wir damit den Klimawandel stoppen und in erneuerbare, saubere Städte und Gemeinden investieren.
Ja, wobei, da bin ich zumindest so ein bisschen skeptisch, was diesen Klimawandel mit den jetzigen Methoden angeht, ob wir den wirklich aufhalten. Ich meine, seien wir mal so, real ist doch, dass wir seit dem Atomausstieg so viel Kohle verbrennen wie seit Jahren nicht mehr. Das auch noch im wörtlichen und im übertragenen Sinne, weil mein ja kleines wirtschaftliches Herz schlägt da ja sowieso Amok. Ne? Also umweltpolitisch eine Katastrophe, kostentechnisch absoluter Irrsinn. Aber ich bin bei dir, zwei Seiten einer Medaille. Ja, natürlich ist der Teil der Energie, der neben einer notwendigen Grundlast erneuerbar erzeugt werden kann, immer eine Chance für Kommunen, den Wert der Energie, die vor Ort verbraucht wird, eben auch vor Ort abschöpfen zu können. Und somit, ja, wenn ich ehrlich bin, natürlich auch ein genialer Finanzboost. Ne? Den haben wir Kommunen irgendwie zugeben auch wirklich bitter nötig im Moment.
Ganz genau so ist es. Und aus meiner Sicht heißt das, wir müssen Hürden für mehr erneuerbare Energie abbauen, statt Atomkraftwerken hinterher zu trauern, die wir sowieso nur noch gegen sehr viel Geld wieder ans Netz nehmen könnten. Mhm. Durch die dezentrale Versorgung, die es mit den Erneuerbaren gibt, wird außerdem die Energieversorgung schlechter angreifbar oder weniger angreifbar. Das sieht bei ein paar Atomkraftwerken eben auch anders aus. Und was man auch nicht vergessen darf, fossile Energieträger sind eben endlich, und wenn wir uns nicht komplett auf die Kernenergie verlassen wollen, dann ist die Investition in erneuerbare Energien, wie man immer so schön sagt, alternativlos.
Ah, du weißt, ich finde das Wort grässlich. Nichts ist alternativlos, aber na gut. Nee, vor allem die bisherige angebliche Energiewende, die ist es für mich eben nicht. Also die war ja gelinde gesagt auch ein Stück weit Zerstörungswerk und braucht aus meiner Sicht eine Alternative an der Stelle. Nur sehe ich auch bei der jetzigen geplanten Regierung, wenn wir uns so die Koalitionsgespräche angucken, eher so ein Weiter-so in der Energiepolitik. Und das heißt Milliardenkosten für Netzausbau, der die Strompreise in schwindelerregende Höhen treibt. Grundlastfähige Komponenten, und da bin ich irgendwo auch beim Kernkraftwerk, werden vernachlässigt. Ich gebe ja zu, an Sommertagen führt die ungebremste Energie von Solarstrom erst einmal zu viel Strom, aber eben zu Frequenzproblemen im Netz, sodass dann demnächst ganze Regionen auch mal abgeschaltet werden müssen, um einen Brownout, wie das dann ja heißt, zu vermeiden. Und im Winter haben wir dann die Situation, da führt fehlender Solarstrom bei Windstille zu einer Dunkelflaute, die Preise wieder explodieren lässt und sogar unsere Nachbarn mitreißt und ja auch in Schwierigkeiten bringt.
Naja, eigentlich gibt's dafür ja eine relativ einfache Lösung, die ist halt nur noch nicht zu 100% ausgerollt, sag ich mal, ne? Die Entwicklung von Großbatterien hat in den letzten Jahren riesige Schritte gemacht. Da kannst du zu viel von Strom einspeisen, kannst es, wenn es zu wenig von Sonne, Wind, was auch immer gibt, nutzen. Ich glaube, dass das auf lange Sicht das Problem lösen wird. Es ist allerdings natürlich aktuell noch sehr teuer. Und wo wir uns, glaube ich, einig sind, ist eben ein sehr großer Vorteil, dass die Kommunen selbst Teil der Wertschöpfungskette sind bei den Erneuerbaren und dass sie eben selbst die Energieversorgung vor Ort auch sicherer machen können. Aber mir ist auch klar, dass natürlich nicht alles nur Friede, Freude, Eierkuchen ist. Wenn die Kommunen die Energiewende meistern sollen, dann heißt das natürlich auch, dass die Planung an ihnen hängen bleibt, dass der ganze bürokratische Aufwand an ihnen hängen bleibt. Was ziemlich schwierig ist, wenn man weiß, dass viele Rathäuser unterbesetzt sind und das Geld für externe Planungsfirmen eben auch nicht überall vorhanden ist.
Ja, gut, klar. Ich meine, zum Thema Bürokratie gäbe es sowieso noch eine ganze Menge zu sagen. Ich mache noch mal einen anderen Aspekt, was für mich da noch dazukommt. Das erleben wir ja, zu jedem Windkraftprojekt gibt es dann noch die passende Bürgerinitiative. Ne? Und auch bei den PV-Projekten kommt das ja dann immer wieder vor. Also wer muss sich mit der Wut der Bürger auseinandersetzen? Ja klar, das sind auch wieder am Ende die Kommunen. Und das stört mich, ehrlich gesagt.
Ja, da kann ich dir nur beipflichten. Darüber würde ich gleich auch gern nochmal mit dir sprechen, wie man da vielleicht gegensteuern kann. Aber jetzt sind wir schon ziemlich tief eingestiegen. Ich möchte erstmal nochmal ein paar Zahlen nennen, damit wir auch eine Grundlage haben für unsere Diskussion. Statistikphobikern würde ich raten, 10 bis 20 Sekunden vorzuspulen.
Triggerwarnung.
Genau. Also aktuell liegt der Anteil erneuerbarer Energien am Bruttoenergieverbrauch bei 22,4%. Das heißt, in Strom, in Wärme und auch in Verkehr. Im Wärme- und Verkehrssektor ist da die Biomasse die wichtigste erneuerbare Energie. Klar, allein schon durch Biodiesel, Biogas und so weiter. Sie macht insgesamt 47% unserer Erneuerbaren aus. Und beim Stromsektor ist die Windenergie am wichtigsten. Die macht insgesamt 27% aus. PV und Solarthermie kommen dann noch auf 16% und deutlich geringere Anteile haben sowas wie Wasserkraft, Geothermie oder auch Umweltwärme.
Okay, ich leg mal noch eine Schippe Kohle, nee, Quatsch, natürlich Solarenergie drauf. Das ist nämlich die Kehrseite wieder. Als alles gibt's in Deutschland zum Preis von 20 Milliarden Euro an Subventionen für Wind- und Solarenergie in einem einzigen Jahr. Das sind jetzt die Pläne der Regierung. Alles Gelder, die wir ja mit Steuern auch irgendwo erarbeiten müssen. Und genau darum braucht es da jetzt diese Sonderschulden wieder. Nicht wirklich für Investitionen, sondern obendrein für konsumtive Aufgaben. Aber gut, genug gemeckert. Ich will jetzt auch mal eine positive Zahl nennen. Beim Strom ist der Anteil der Erneuerbaren ja wirklich schon beachtlich. Du hast gerade ein paar Zahlen schon genannt. Immerhin 54% des Bruttostromverbrauchs macht er inzwischen aus. Auch da wieder, ja, auch gleichzeitig natürlich auch eine Gefahr, weil eben die Sonne bei uns anders als irgendwo in Kalifornien leider nicht so besonders verlässlich scheint und Wind ist an der Nordsee vielleicht sicher, aber in Berlin, naja, da weht höchstens der Wind aus den aufgeblasenen Backen vollmundig ankündigender Politiker. Entschuldigung, das war jetzt populistisch. So.
Wenn man den nutzen kann, dann nehme ich den auch.
Okay. Mache den Bundeskanzler nutzbar.
Genau. Was du vielleicht etwas weniger wichtig findest, mich aber sehr freut. Wir konnten 2024 schon 256 Millionen Tonnen Treibhausgasemissionen einsparen. Und bei Emissionen von insgesamt 656 Millionen Tonnen ist das ja schon eine ganze Menge. Und die Einsparungen steigen eben auch Jahr um Jahr. Expertinnen und Experten sagen zwar, es muss dringend mehr werden, aber gleichzeitig finde ich, so einen Erfolg muss man ja auch erstmal anerkennen.
Ja, sehe ich genauso. Also gar keine Frage. Was mir nur dabei schon am Herzen liegt, ist, dass die Kommunen dann am Ende bitte auch davon profitieren, wenn sie denn schon ihren Gärten da Windräder und Solaranlagen stehen haben. Und da wissen wir, der Bund, ja, sieht sich ja da verfassungsrechtlich nicht so in der Lage, irgendwie dafür zu sorgen. Aber, und das finde ich wirklich schön, mehrere Bundesländer haben sich doch inzwischen bequem zu handeln, ne?
Ganz genau. Einige wenige sogar schon vor einigen Jahren. Beteiligungsgesetze gibt es in Mecklenburg-Vorpommern schon seit 2017 und in Brandenburg seit 2019 und auch Nordrhein-Westfalen ist schon nachgezogen. Die Gesetze regeln dann jeweils, dass die Kommunen bei allen PV- und Windkraftanlagen, die auf ihrer Gemarkung gebaut werden, auch an den Einnahmen beteiligt sind.
Da sind auch weitere Beteiligungsgesetze schon in der Mache. Also ich habe jetzt gesehen, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Saarland und ich glaube auch Thüringen. Mhm. Also insofern, ja, die zugrunde liegenden Berechnungen, die sind zwar überall ein bisschen anders, aber kurz kann man zusammenfassen, im Schnitt bekommen Kommunen so pro Windrad und Jahr so um die 30.000 Euro. Ne? Das ist schon mal ganz ordentlich.
Nicht wenig.
Denke ich auch. Nur die Energie macht es natürlich auch erstmal nicht günstiger und nebenbei gesagt, wie der Wind dann abtransportiert ist, der ist damit natürlich auch noch nicht geregelt. Und noch so ein großer Haken für die Kommunen, der immer wieder, ja, ehrlich gesagt, im Kleingedruckten steht, das gilt auch nur für Anlagen, die ab Inkrafttreten der entsprechenden Regelung in dem jeweiligen Bundesland gebaut werden. Also böse gesagt, ein bisschen Zukunftsmusik noch.
Und das ist auch nicht gerechtfertigt, wenn man sich ansieht, welche Hürden Kommunen nehmen müssen, um die Energiewende voranzutreiben, auch für alles, was jetzt schon passiert ist. Denn besonders von den Bürgerinnen und Bürgern kommt immer wieder großer Witz, Gegenwind.
Ja, guter Gag, aber leider genau darüber haben wir eben schon gesprochen. Ne? Jedes Windenergieprojekt hat irgendwie seine eigene Bürgerinitiative und ja, die Unterschriftensammlung gehen dann postwendend an die Stadt oder die Gemeinde. Die hat sich dann um ein Bürgerbegehren zu kümmern oder darf grübeln, wie sie denn jetzt irgendwie mit dem Ergebnis dann umgehen möchte.
Ja, wirklich ziemlich unschön. Ich will mir auch fast gar nicht anmaßen, da Tipps zu geben, wie man Akzeptanz für solche Projekte bekommt. Aber hier und da funktioniert es ja auch tatsächlich ohne den Gegenwind. Was die meisten Projekte, die bei den Bürgerinnen und Bürgern gut aufgenommen werden, gemeinsam ist, die Kommunen gehen schon sehr früh mit den Plänen auf Bürgerinnen und Bürger zu und kommunizieren auch ganz klar, welche Vorteile sie für die Kommune und auch für die Bürgerinnen und Bürger davon erwarten. Und sie räumen eben irrationale Ängste aus, indem sie fundierte Informationen geben.
Und ich glaube, frischen Wind reinbringen kann in so etwas auch der eine oder andere wirtschaftliche Anreiz. Also bei den Bürgerbeteiligungen gibt es ja je nach Bundesland die verschiedenen Möglichkeiten. Also Niedersachsen zum Beispiel durch eine Beteiligung an Bürgergenossenschaften, Direktzahlungen oder dann geringere Strompreise im Ergebnis. Dann haben die Bürger ja auch wirklich einen echten Mehrwert in der Tasche. Wie heißt das so schön? Dessen Brot ich esse und so weiter. Also sprich, das erhöht einfach die Akzeptanz bei den Menschen, die im Schattenwurf der Anlagen leben und die bei den großen Windkraftanlagen mit Lichtsignalen leben können, die dann ja laut Anlagen übrigens laut Gesetz sogar nachts noch abgegeben werden müssen.
Mhm, ja, das stimmt. Eine andere Sorge, die bei Bürgerinnen und Bürgern, wenn es um die Erneuerbaren geht, immer wieder aufkommt, ist die Angst vorm Blackout. Im Stromsektor liegt ja, wie du schon gesagt hattest, Christian, der Anteil der Erneuerbaren mittlerweile bei über der Hälfte. Mhm. Und in diesem Winter ging dann immer wieder die Nachricht rum, es könnte zum Blackout kommen.
Ja, das ist zwar schon ein bisschen hochgegriffen, glaube ich, aber ja, wir sind trotzdem wieder, ich komme zurück, Thema Grundlastfähigkeit. Ne? Keine erneuerbare Energie ohne eben die Sicherheit, dass eben auch bei Windflaute und Wolken genügend Strom produziert wird oder als Speicher im Zweifelsfall vorhanden wird oder vorhanden ist, noch ist er relativ teuer. Wenn es denn wirklich zu einem längeren und großflächigen Blackout kommen würde, ja gut, das wäre eine Katastrophe, gar keine Frage, ne? Die Versorgung mit Wasser, Heizung, Lebensmitteln, das alles könnte komplett zusammenbrechen. Ich denke an Krankenhäuser, an jede Menge kritische Infrastrukturen, die dann ihre Funktion nicht mehr erfüllen könnten. Und die Produktion in vielen Unternehmen, die käme dann auch noch zum Erliegen. Also der Schaden, der entstehen könnte, aber wie gesagt, rein theoretisch, noch hatten wir das Gott sei Dank ja real auch nicht, die wären dann definitiv massiv.
Ja, genau, wenn es kommen würde, auf jeden Fall. Der befürchtete Blackout im Winter ist ja ausgeblieben und Expertinnen und Experten sagen auch zumindest, ein Blackout wegen Energiemangel ist eigentlich sehr unwahrscheinlich. Was angreifbar ist, beziehungsweise für einen Blackout anfällig, wäre das Übertragungsnetz. Mhm. Was zum Beispiel passieren kann, ist, dass das Netz durch die zu einem bestimmten Zeitpunkt erzeugte Energie eben überlastet wird. Dann ist es eben wichtig, dass Betreiber die Anlagen entweder sofort runterregeln oder wir eben, das wäre der Idealzustand, wir eben den Strom in den Speicher einspeichern können.
Ja, ja, und dass der Blackout ausgeblieben ist, das muss man ja auch mal dazu sagen. Das ist ja gut und hat natürlich Gründe darin, weil wir genug, zugegeben, extrem teuren Strom eben aus dem Ausland dann eingekauft haben im Winter. Böse könnte man natürlich sagen, das ist wieder so eine Abhängigkeitsgeschichte. Frankreichs Atomkraftwerke sichern irgendwann die Versorgungssicherheit in Deutschland. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob Frau Le Pen so auch so großzügig wäre. Wir machen uns halt massiv abhängig. Ne? Politisch ist das aus meiner Sicht ein bisschen Vandalismus, den wir da betreiben.
Ich sag mal, Le Pen wird wahrscheinlich keine großen Mitspracherechte haben, wie es jetzt nach der letzten Woche aussieht.
Ja.
Und man muss eben auch
beruhigen, muss man dazu sagen.
Ja, genau. Und man muss aber eben auch beruhigen, Fachleute sagen, ein vollständiger Blackout wird nicht eintreten.
Dein Wort in Gottes Ohr. Okay. gut, runterregeln ist natürlich so auch das Letzte, was wir wollen. Wir stellen ja die ganzen Anlagen nicht überall auf, damit sie schön aussehen, sondern damit wir den Strom auch wirklich nutzen können und zu einem günstigen Strommix für alle kommen. Dafür braucht es eben, darüber haben wir eben immer wieder so im Ansatz nur gesprochen, diese ganzen ausreichenden Stromspeicher. Und da werden ja schon auch immer mehr Großbatteriespeicher ans Netz angeschlossen, was dann mehr Stabilität und auch mehr Flexibilität tatsächlich im Stromnetz bringt. Das ist ja nur eine gute Nachricht auch.
Ganz genau. Ein kleines Problem für die Kommunen daran ist, dass die Speicher aktuell eben noch sehr teuer sind und eher von Unternehmen aufgestellt werden. Da haben die Kommunen dann aktuell noch nicht so viel Anteil dran. Das wird sich aber über die Zeit natürlich auch relativieren. Die Frage ist dann für die Kommunen auch, wenn sie in Erneuerbare investieren wollen, welche erneuerbare Energieanlage ist denn jetzt sinnvoll für meine Kommune? PV zum Beispiel ist relativ leicht umsetzbar. Aber es gibt dann eben auch unterschiedliche Möglichkeiten und welche nehme ich davon jetzt?
Klar, immer mal so verschiedene Möglichkeiten. Also Dachanlagen fallen mir dazu aus. Das sieht man, glaube ich, mittlerweile fast in jeder Stadt oder auch Gemeinde. Dann haben wir die Freiflächenanlagen. Auch die gibt es zumindest auf dem Land, in ländlichen Räumen. Ja, gut, dann ist noch die Frage, wo soll die Betonwüste noch hin? Aber gibt es noch andere Möglichkeiten?
Die gibt's auf jeden Fall, aber damit haben Städte und Gemeinden in den letzten Jahren nicht nur positive Erfahrungen gemacht. Bei Dach- und Freiflächen-PV wissen wir ja schon, dass die gut funktionieren werden. Bei anderen PV-Ideen müssen die Erfahrungen eben erst noch gesammelt werden, ist ganz klar. Und wenn das schief geht, machen sich alle gerne aus dem Staub und lassen die Kommune im Regen stehen. Ich denke da an meine Heimatkommune Erftstadt. Da ist der erste PV-Radweg Deutschlands mit ganz viel Tamtam eingeweiht worden. Bei der Einweihung ist dann auch die damalige Bundesumweltministerin Svenja Schulze zusammen mit Verantwortlichen der Firma noch total glücklich lächelnd mit dem Fahrrad über den Radweg rübergefahren. Als sich dann aber rausstellte, dass nahezu null Strom über den Radweg generiert wird und die Module ständig durchschmoren, konnte sich die Kommune dann alleine mit dem medialen Desaster auseinandersetzen.
Ja gut, das kennen wir aus der Politik. Nee, aber trotzdem überzeugt, dass solche Tests auch ein Stück weit wichtig sind. So will ich es gar nicht komplett verdammen. Sowas kann eben auch positiv laufen. Scheitern gehört irgendwie auch dazu. In den letzten 2 Jahren sind die ersten Tests ja auch mit schwimmenden PV-Anlagen gemacht worden. Ich habe das gesehen im Malsch bei Heidelberg oder auch, das war in Bad Schönborn, also nahe von Karlsruhe. Da ist der Ertrag erstmal super und das Potenzial, das sagen die zumindest dort, auch noch riesig. Also ich würde sagen, Energiewende ja, aber eben positiv und realistisch. Und ich glaube, das machen wieder mal Kommunen an der Stelle vor, wie es gehen kann.
Ganz genau. Was man mal berücksichtigen muss, ist, dass die am wichtigsten für die Stromgewinnung die Windkraft ist. Aber da ist natürlich immer die Frage, gibt es auf der Gemarkung einer bestimmten Kommune überhaupt die Potenzialflächen dafür? Und wem gehören die dann? Insgesamt hat sich bewährt, Flächen zu poolen. Also wenn jetzt eine Kommune Flächen hat, aber die sind zu klein, ist es immer ratsam, dann eben sich mit den Leuten abzusprechen, denen benachbarte Flächen gehören, statt eben die Flächen Unternehmen zu verkaufen. Die sind dann natürlich sehr interessiert dran. Dann ist aber die Kommune eben wieder nicht an der Wertschöpfung beteiligt.
Ein Thema will ich noch ansprechen. Das ist das Thema kommunale Wärmeplanung. Laut Kompetenzzentrum Wärmepläne haben sich dann mittlerweile immerhin ein Drittel der Kommunen schon rangemacht. Mich wundert es, dass es überhaupt genug Planer gibt, wenn ich ehrlich bin. Nochmal zur Erinnerung für diejenigen, alle Kommunen mit mehr als 100.000 Einwohnern müssen ja ihre Pläne schon bis Mitte nächsten Jahres vorlegen. Die kleineren Kommunen haben noch Zeit bis Mitte 28. Was mich gewundert hatte, ich hatte erwartet, gerade nach den ganzen Ankündigungen auch der CDU, dass die neue Regierung das dann alles nochmal komplett umkrempeln würde. Also ich weiß das aus meiner Heimatgemeinde, wo der Bürgermeister sagt, jetzt warten wir erstmal ab, ob das alles überhaupt noch so kommt und dann fangen wir mal nach der Bundestagswahl damit an. Wenn ich jetzt in die Papiere gucke, da findet sich bisher nicht so richtig was. Also ich fürchte, da müssen wir noch abwarten. Oder wie würdest du das einschätzen?
Nee, das sehe ich auch so, wobei man eben generell auch sagen muss, dass das Ziel der Wärmeplanung, nämlich dass wir bis 2045 alle Wärmeversorgung über Erneuerbare generieren, auch für die Kommunen Vorteile hat. Klar, es ist natürlich mit Investitionen verbunden, es sind dann aber eben viele Sachen danach aus der Diskussion raus. Zum Beispiel aktuell haben wir ja diesen Fall, dass die Berliner Bäder ihre Becken nicht mehr beheizen möchte in den Freibädern im Sommer, weil es zu teuer ist. Wenn ich meine eigene Wärme produziere in der eigenen Stadt, brauche ich darüber gar nicht mehr nachzudenken.
Ja, in der Tat. Und nicht nur bei der Wärme. Ich sehe das bei mir ganz banal zu Hause. Wir haben ja nur 2 E-Autos. Wenn irgendwann mal das Laden an beiden Wallboxen tatsächlich auch mal aus einer Mischung aus bezahlbarer Solaranlage und kostengünstigen Speicher funktioniert, wäre ich super. Ich habe nämlich gerade eine Nachzahlung über 1.500 Euro bekommen fürs letzte Jahr. Insofern bin ich da durchaus sehr offen. Aber Solarfirmen haben uns zum Beispiel in unserem Fall eben auch schon gesagt, das muss man auch mal bedenken, ja, bei eurem Hausdach ist dann die Ausrichtung unglücklich. Klar, drumherum stehen hier direkt 4 Eichen, also mehr Schatten als Licht, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Da haben es Kommunen natürlich mit mehr Flächen und gerade Gemeinden in ländlichen Räumen durchaus ein Stück einfacher. Und das ist so meine Vision. Die könnten sich tatsächlich noch viel mehr passende Flächen suchen und dann auf diese Weise beispielsweise ihre Fahrzeuge fürs Rathaus oder auch für ihre Bürger entsprechend günstig zur Verfügung stellen. Also Potenzial ist da auf jeden Fall da.
Auf jeden Fall. Und genau deshalb ist die kommunale Energieversorgung ja auch eins unserer 3 Fokusthemen beim Forum Kommunal im Juni.
Oh ja, du erinnerst mich da an was. Ich sag dir mal, die Diskussionen da auf dem Forum, die haben mehr Spannung als jedes örtliche Umspannwerk. Also, wenn Sie nämlich jetzt denken, dieses Zukunftsthema, hey, da möchte ich mehr drüber erfahren. Ja gut, wir haben noch 2 Ausgaben hier vom Podcast, aber wenn Sie mal mit den Experten aus dem Bereich sich direkt vernetzen wollen, Lösungen für Ihre Kommunen finden wollen, hey, dann sind Sie in Halberstadt an der richtigen Adresse. Interessiert Sie zum Beispiel der Workshop, damit die Energiewende gelingt, warum ein Energiebeauftragter für Kommunen immer wichtiger wird?
Was ich zum Beispiel ja auch sehr spannend finde, ist der Vortrag von Bad Berleburgs Bürgermeister. Der wird uns nämlich erzählen, wie Bad Berleburg zur Energiekommune geworden ist.
Dann empfehle ich noch den Workshop Wärmenetze als Gamechanger, wie Stadtwerke sich strategisch aufstellen können.
Ich glaube, insgesamt wird da für jeden was dabei sein. Falls Sie also vom 3. bis 5. Juni noch nichts vorhaben, dann kommen Sie doch gerne zum Forum Kommunal in Halberstadt in Sachsen-Anhalt.
Und wenn Sie schon was vorhaben, canceln Sie die Termine und kommen Sie trotzdem hin. Genau. Es sind nämlich schon bei über 140 Anmeldungen. Mehr als 200 Leute passen da nicht rein. Also wer zu spät kommt, den bestraft das fehlende Fachwissen.
Genau. Das soll jetzt kein Trost sein, falls man nicht zum Forum kommen kann, denn wie gerade gehört, dann muss man seine Pläne canceln. Aber natürlich wird es auch hier in den nächsten Ausgaben weiter um die Energie gehen.
Klare Ansage, natürlich. Wie immer Teil 2 der ungewöhnlichsten Fraktionsgemeinschaft Deutschlands mit einem Gast, nämlich mit unserem sachkundigen Einwohner zum Thema. Wir werden ihn mit den heutigen Thesen konfrontieren. Vor allem wird er uns hoffentlich per Checkliste an die Hand nehmen können und uns sagen können, so gelingt sie in den Kommunen, die Energiewende.
Wenn Sie das nicht verpassen möchten, dann Podcast abonnieren und Glocke aktivieren. Und wenn Sie uns obendrauf noch einen großen Gefallen tun wollen, dann bewerten Sie uns doch in Ihrem Podcast-Player der Wahl.
Nicht nur bewerten, sondern auch mit 5 Sternen. So, Powerstart,
Wackelkontakt.
Genau. So meistern Kommunen die Energiewende, die frische Ausgabe unseres Podcasts dann am 4. Juni. Das heißt, wenn Sie beim Forum Kommunal dabei sind, morgens um 7 Uhr ist der Podcast online. Hören, um 9 geht es dann los in Halberstadt. Sie haben also alle Zeit, den zweiten Teil zu hören. Ich bin mir in jedem Fall sicher, das ist was für Sie. Bis dahin, alles Gute und bleiben Sie hören.
Tschüss, bis zum nächsten Monat.
Hallo,
Christian Erdmasiewski hier und bevor wir mit der ungewöhnlichsten Fraktionsgemeinschaft Deutschlands wieder durchstarten, hier noch ein Tipp von uns. Das Forum Kommunal 2025 steht in den Startlöchern.
Vom 3. bis 5. Juni sind wir zu Gast in Halberstadt. Gemeinsam mit der Hochschule Harz als wissenschaftlichen Partner sprechen wir über die kommunale Energieversorgung der Zukunft.
Und außerdem geht es um das Thema erfolgreiche Wirtschafts- und Finanzplanung.
Und wir kümmern uns um die Frage, wie wir die Potenziale im ländlichen Raum heben können.
Karten gibt's ab sofort online unter www.forum-kommunal.de.
Aber Achtung, die Zahl der Teilnehmer ist streng auf 210 Personen begrenzt. Also schnell zugreifen, www.forum-kommunal.de.
Wir sehen uns am 3. Juni in Halberstadt.